Ist jemand von euch schon Sharm el-Sheikh mal? Hat das paar normalerweise eine Feriendestination, oder? Morgen werden 20 Staatschefs erwartet. Wenn wir ein bisschen Medien konsumieren und so, dann vielleicht fiebern wir mit. Und die, die das gestern gesehen haben, vom Platz der Geiseln in Tel Aviv, auch dort, ist grosse Vorfreude einerseits und andererseits grosse Bestürzung. Es haben sich gestern Abend und heute Morgen ein junger Mann und eine Mutter das Leben genommen. Wahrscheinlich, weil sie es nicht erträgt haben, die Freude von den einen, dass sie den Geiseln vielleicht doch noch freikommen und ihre Liebsten sind nicht freikommen. Also, es ist so nah zusammen. Und jetzt haben wir gerade gesungen von dem Vater, der gut ist. Und dort, wo es uns einfach so gut geht und wo wir auf dem Boden stehen, der dreht, dort können wir das singen, auch wenn es stürmt. Oder? Aber es braucht nicht viel und wir sind auch gerne wieder erschüttert. Aus aktuellem Anlass einfach nochmal der Blick ein bisschen auf Israel. Ich habe nicht anders können. Kein Volk auf dieser Welt hat nebst vielem Schwierigen auch so viel Wunder erlebt, wie das Volk, das Yahweh, der Gott der Bibel, erwählt hat. Der Asaf fasst das so zusammen in seinem Psalm 77. Dort heißt es, Verse 12 bis 16: Ich erinnere mich an deine großen Taten, Herr, und denke an die Wunder, die du einst vollbracht hast. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Immer wieder mache ich es mir bewusst. Hier noch schnell ein Boxenstopp. Einmal ist das verstanden. Ich führe mir vor Augen, was du getan hast. Man sieht sich fast so bildlich, wie er sich das so vor Augen führt, oder? Und immer wieder mache ich es mir bewusst. Weil ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich habe schon manchmal erlebt, dass ich denke, ja, ich möchte auch wieder mal ein Wunder erleben oder wie auch immer. Und dann sind wir vielleicht ein bisschen enttäuscht oder was? Bis dorthin, wo wir es uns wieder vor Augen führen und wieder bewusst sind, was er schon alles da hat in unserem Leben. Weil ich bin überzeugt, wenn wir nachher beim Snack noch ein bisschen austauschen, könnten wir ein Erntedankfest schon nur von diesen Sachen teilen und einfahren, die wir alle schon erlebt haben. Wo nicht normal ist und wo uns fasziniert und wo mit der Grund ist, dass wir heute wieder hier sitzen. Ab Vers 14: O Gott, heilig ist alles, was du tust. Kein anderer Gott ist so mächtig wie du. Du allein bist der Gott, der Wunder vollbringt. Du hast die Völker deine Macht spüren lassen. Mit starker Hand hast du dein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit. Amen. Szenenwechsel. Der David Ben-Gurion ist von 1948 bis 1953 und von 1955 bis 1963 Premierminister und Verteidigungsminister von Israel gewesen. Er hat 11 Sprachen nicht nur beherrscht können, sondern hat sie geredet. Und dann hat er noch Griechisch gelernt, weil er das Werk von Platon im Original hat lesen wollte. Er hat über 20'000 Bücher in seiner Wohnung gehabt, in seiner Bibliothek. Und kein einziges Buch belletristischer Natur, also alles Sachbücher. Und seine Rede zu der Staatsgründung fährt er 1948 mit folgenden Worten an. Und sie sind sich nicht alle einig, ob es wirklich so, die Juden würden sagen, religiös ist gewesen. Wir würden sagen, ob er so gläubig ist gewesen. Die einen sagen, er war auch Atheist gewesen. Wir haben in Stebocher im Kibbutz seine Bibel gesehen, die er hatte und die er mit Farbe und so weiter hat reingeschrieben, Kommentar. Also er hat sie gelesen. Wie er glaubt hat, wissen wir nicht genau. Aber er sagt dort, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet. Nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Wenn die Zeit erfüllt ist. Und er tut sich da eigentlich wie einreihen, oder? Das heisst doch immer wieder, es begab sich oder als die Zeit erfüllt war. Und er führt sich vor Augen. Führen wir es uns auch vor Augen, was wir schon erlebt haben. Und dann hat er gesagt, und das soll das Motto sein vom heutigen Gottesdienst: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wir beten. Gott, du bist ein Gott, der handelt. Der gehandelt hat, der heute handelt und der wird handeln. Du bist ein Gott, der errettet, erlöst. Du bist ein Gott, der ruft. Du bist ein Gott, der einen Plan hat, nicht nur mit deinem Volk, der einen besonderen Platz hat in der Geschichte, sondern Du hast einen Plan, wir glauben das mit jedem von uns. Und das fasziniert uns und das macht uns vielleicht auch gespannt. Und manchmal denken wir, ja, wenn wir uns fühlen wie in einem Leiterli-Spiel, passt jetzt das in deinen Plan, gehört das wirklich dazu? Und wir wollen heute einfach sagen und bekennen und proklamieren, wir glauben, dass nichts, was uns geschieht, ist geschehen, ohne dass du es hast durchgelassen hast. Und wir glauben, dass auch das Schwierige nicht das letzte Wort hat. Manchmal ist es ja gerade so, dass Schwieriges uns tiefer werden und Wurzeln tiefer wachsen. Uns näher zu dir hergehen wieder, dass wir deine Nähe suchen, weil wir merken, wir sind verloren ohne dich. Wir können es eben nicht alleine. Du selber sagst, Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Dort im Bild vom Weinstock und von der Rebe. Und danke, Heiliger Geist, dass du in dieser Zeit, wo wir immer noch leben, seit Pfingsten und bis du, Jesus, wieder kommst, einfach getröstet werden dürfen, in der Wahrheit geleitet werden und dass du bezeugst, was Jesus bezeugt hat und was wir in deinem Wort schon vor uns haben. Amen. Amen. 1948 haben sich viele Vers aus dem Alten Testament erfüllt, wo die Sammlung und die Rückführung von den Israeliten aus dem Exil zum Thema hatten. Und das Exil war ja nicht das einzige in der Geschichte von Israel, aber es war das längste. Vom Jahr 70 bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hat es gedauert. Und hören wir, was der Hesekiel 2500 Jahre vorher schon geschrieben hat. Und das fasziniert uns ja auch wieder. Einfach das Prophetische, wo wir aus unserer Distanz nachher können sagen, wow, da hat es geschrieben und da hat es sich erfüllt. Und vielleicht macht uns das so Mut, dass sich das, was wir zwar gelesen haben und sich noch nicht erfüllt hat, dass wir da genau gleich können glauben und Gott genau gleich viel zutrauen. Er schreibt, Hesekiel 36, 24, und ich werde euch, damit sind die Juden gemeint, aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch zurück in euer Land bringen. Der Martin Luther zum Beispiel hat das nicht geglaubt, dass es wieder einen Staat Israel wird geben. Und noch ganz viele andere auch nicht. Und plötzlich war es da gewesen. Vielleicht haben die Eltern erzählt, vielleicht haben wir es selber noch ganz als Kind miterlebt, was das für ein Wunder war. Die Erfüllung dieser Prophezeiung ist eines dieser Wunder, die nicht im Alten Bund abgeschlossen ist, sondern es sich, erfüllt sich quasi immer noch vor unseren Augen. Auch heute kommen immer noch jüdische Leute zurück. Es ist, glaube ich, gerade so halb-halb. 50% der Juden sind in Israel und etwa 50% sind noch nicht in Israel. Vom Norden, Osten, Süden und Westen kehren die Juden zurück. In den 90er Jahren, als wir in Israel waren, haben wir mit dem geredet und er hat immer von der Russian Invasion geredet. Da haben wir gedacht, was, russische Invasion? Dann ist etwa fast 1 Million jüdische Russen und Ukrainer sind zurückgekommen nach Israel innerhalb von ganz kurzer Zeit. Undenkbar gewesen, 10 Jahre früher. Und plötzlich ist es soweit. Und noch die sagen, oder die gerade in allem, was sich so politisch erfüllt, gerade die Erfüllung der Prophezeiung, sieht noch der Johannes Gerloff, ich finde, er tut das so gut einordnen, er sagt, die sich dabei erfüllende Prophezeiung ist die Rückführung, die Sammlung der Juden aus aller Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Staatsgründung 1948 ist die logistische Folge davon. Also Gott führt zurück und wir Menschen machen irgendetwas daraus. Gott hat einen Plan, haben wir gesagt, mit dieser Welt. Gott hat einen Plan mit uns Christen, mit seiner Gemeinde, mit der Brut. Kommen wir darauf zurück.
Amen.
Amen, genau. Und Gott hat einen Plan mit Israel. Und überall, wo Gott dran ist und einen Plan hat, ist er umkämpft. Manchmal durch Müdigkeit, manchmal durch was auch immer. Und manchmal nehmen wir es einfach so. Wir kommen dann noch ein bisschen wundern, was heisst das für uns heute hier in Mitteleuropa, in der Schweiz. Umkämpft. Der Menachem Begin ist mal gefragt worden, einer der ehemaligen Premierminister, wenn es dann mal fertig ist mit diesen Kriegen. Und dann hat er ganz simpel gesagt, wenn wir verlieren. Also jeder Krieg, den Israel hat müssen führen, hat es müssen gewinnen. Darum gibt es Israel gegen noch. Also, heute ein Wunder, das sich 1973 ereignet hat. Hand hoch, wer hat 1973 schon gelebt? Ja, danke, Ruth, für die Präzision. Also gut. Yom Kippur-Krieg. Und Gott wirkt das Wunder, das wir jetzt gerade anschauen und werden sehen, während dem Yom Kippur-Krieg. Warum Yom Kippur? Der Krieg hat gestartet am höchsten jüdischen Feiertag, eben am Yom Kippur. Und es war ein existenzieller Krieg. Und wie es der Menachem Begin David hat gesagt, viele Kommentatoren sind sich einig und sagen, wenn Israel dort nicht gewonnen hat, gäbe es Israel heute nicht mehr. Ist eigentlich logisch. Also wir können sagen, Syrien, Ägypten greifen unglaublich vehement von zwei Fronten an. Ist noch nicht so lange her. Und die Israelis liegen wie ein Schildkrott auf dem Rücken, könnte man sagen. Wer an Yom Kippur schon mal in Israel war, im besten Fall sieht er jemanden laufen, vielleicht fährt jemand ein Velo, es fährt kein Auto, es hat kein Geschäft offen, es gibt keine Kühlanlage, ob es heute noch genau gleich überall ist, aber Yom Kippur, der höchste Feiertag, es steht alles still. Und dort wird angegriffen, einfach, dass wir es ein bisschen einordnen können. Die USA beschließen nach 3 Tagen und nach einem Telefon von der Golda Meir an Nixon, dass sie doch werden Hilfsgüter liefern, das heisst militärisches Gerät. Und warum zögern die USA? Warum haben sie gewartet? Da gibt es verschiedene Sichten. Die eine Sicht sagt, sie wollten nicht, dass Israel allenfalls die Atombomben einsetzen würde. Wenn man sagt, Golda Meir hat darüber nachgedacht, wo sie hat gemerkt, es ist jetzt fertig, macht man noch so etwas oder macht man es eben nicht. Andere sagen, weil sie der Einfluss von den USA hätte gesehen schwinden, wenn man sah, in welche Länder dass da alles noch mit an Bord waren von den Angreifern. Also mit den Syrern und Ägyptern, die angegriffen haben, waren noch der Irak, Libyen, Jordanien, der Sudan, Algerien, Marokko, Kuba und die ehemalige Sowjetunion. Also ein grosses Wunder, eben schon nur das. Wieder andere meinen, weil es Gott so gelenkt hat. Also er ist ja der, der das Herz von Menschen bewegen kann. Und das muss er, glaube ich, gemacht haben, weil der Nixon ist jetzt nicht gerade als Israel-Freund bekannt gewesen, er sei ein Antisemit gewesen, habe ich gelesen. Aber Gott hat ja schon früher, beim Kyros zum Beispiel, das Herz so gelenkt. Nicht nur, dass sie zurück können nach Jerusalem, sondern sie sogar den Tempel und die Mauern wieder dürfen aufbauen. Unglaublich. Also, im 73, wo nachher die USA entschieden haben, dass sie schweres Gerät schicken, hat die europäischen Staaten, inklusive die Schweiz, gesagt, aber bei uns wird nicht gelandet und aufgetankt. Wir haben mit diesem Krieg nichts zu tun. Also zuerst ist es an dem fast gescheitert, bis Portugal doch gesagt hat, also gut, auf den Azoren. Das sieht niemand, das ist zu klein und so weiter. Der tut halt dort auftanken. Also schon dort einfach eben immer wieder der Antisemitismus, der Antizionismus, den wir haben gesehen. Und schließlich kommen die Sachen an, und es gibt eine Wende in diesem Krieg und Israel behaltet die Oberhand. Jetzt zu dem Wunder, das wir dann schauen wollen. Und das ist in allen Kriegen, ab 1948, gibt es Berichte von übernatürlichen Sachen, die man nicht erklären kann. Und das muss man auch wissen, die ersten Zionisten, die den Staat gegründet haben, wie der Ben-Gurion, das waren alles linke Sozialisten, die eben nicht so viel mit der Geschichte am Hut hatten. Und immer wieder, wenn solche Sachen sind geschehen, hat es nachher Leute gegeben, die gesagt haben, und es stimmt eben doch mit dem Gott. Es ist nicht anders möglich. Es ist nicht erklärbar. Der Michael Greenspan, der Journalist, ich habe leider keine bessere Qualität gefunden, es gibt es nur auf DVD, er bezeichnet sich als Agnostiker und ist extra nach Israel gegangen, ist ein CNN-Journalist und hat gesagt, und jetzt will ich diesen Wunder auf den Grund. Und er gibt diesen 13 Wunder, die er untersucht, den Titel «Gegen jede Wahrscheinlichkeit». Und führt nachher auch Interview, also er tut einfach Sachen beschreiben, was geschehen ist, und führt Interview und lässt es nach so stehen. Und jetzt wollen wir reinschauen und ich lade euch ein auf den Golan im 73. Und im Wissen, eigentlich sind wir kurz vor dem Verlieren vom Krieg. Das war die Situation. Und wir sind in einer israelischen Armeeeinheit unterwegs. Wir switchen schnell ein bisschen in der Geschichte.
Ich bin Michael Greenspan. Ich bin Enthüllungsjournalist, einer derjenigen, die Sie von den Abendnachrichten her kennen. Manchmal bewirken wir längst fällige Veränderungen. Manchmal geben wir Anlass zu Streit. Wir haben selten Antworten. Unser Job ist es, Fragen zu stellen. Bei einigen Geschichten geht es um Leben und Tod. Andere berühren etwas viel Tieferes. Manche würden sagen, viel Höheres. Wegen einer solchen Geschichte fliege ich nach Tel Aviv. Es begann mit dem Anruf eines alten Freundes. In Los Angeles produzierte jemand gerade einen Film über Phänomene in den Kriegen Israels, die man nicht erklären konnte. Einige wurden tatsächlich als Wunder bezeichnet. Sie fragten, ob ich interessiert sei, und ich sagte, ich denke drüber nach. Ja, ich habe das Paket. Ich persönlich finde es schwierig, an Wunder zu glauben. Dass sich eine göttliche Hand in das Leben von Menschen einmischt, mit dem Ziel, auf der Erde himmlische Absichten zu verwirklichen. Dafür passieren guten Menschen zu viel schlimme Dinge. Andererseits haben viele ziemlich intelligente Leute Dinge erlebt, die sich nicht erklären lassen. Aber Wunder? Ich weiß es nicht. Wahnsinn. Okay. Aber ich konnte mir auch die Chance nicht entgehen lassen, mit diesem Auftrag eine Frage zu klären. Wie schaffte es mein Volk, während 2000 Jahren im Exil zu überleben, um dann quasi aus dem Nichts eine Nation zu gründen? Wenn es Wunder gibt, dann muss Israel selbst eines sein. Aus der Asche des Holocaust geboren, war Israel erst einen Tag alt, als es von 12 Armeen angegriffen wurde und die Welt von seiner Vernichtung ausging. Israel hatte nicht einmal eine Armee. Mit nur einem Panzer und 5 Kanonen mussten sie sich gegen eine feindliche Armada wehren. Und trotzdem gewannen sie. Wie? Bei jedem Angriff rechnete das Pentagon und der Kreml mit der sicheren Niederlage. 1973 waren die Überlebenschancen so gering, dass Ministerpräsidentin Golda Meir an Selbstmord dachte. Das Kabinett entwickelte Pläne für eine Exilregierung. Die komplette Vernichtung war sicher. In letzter Minute kam ein amerikanischer Präsident, der als eifriger Antisemit galt, zu Hilfe und sorgte mit einer Luftbrücke für den größten Waffentransport seit dem Zweiten Weltkrieg, um Israel zu helfen. Warum? Als im Golfkrieg Saddam Hussein Scud-Raketen auf Israel buchstäblich niederregnen ließ, kam kein einziger ums Leben. Wie erklären Sie sich das? Die Experten der Militärakademie West Point wollen die Kriege Israels nicht studieren, weil ihre Ergebnisse so unglaublich waren. Auch abseits der Schlachtfelder staunt man. Warum ist Hebräisch die einzige tote Sprache in der Geschichte, die nach 2000 Jahren wiederbelebt wurde? Warum verließen weltweit Millionen ihre Heimat, um in einem Land mit über 80% Wüste eine neue Existenz aufzubauen? Wie schafften sie es, dieses Land in einen der größten Lebensmittel- und Blumenexporteure der Welt zu verwandeln? Warum gibt es hier mehr sensationelle Entdeckungen in Medizin, Wissenschaft und Technologie als irgendwo sonst? Hier versagt jede Logik. Einige sagen, diese Dinge sind nur mit Wundern zu erklären. Stimmt das? Ich nahm den Auftrag an. Ich denke, ich musste es tun. Hallo? Hi, Rami. Ja, ich will so viele wie möglich treffen.
Meine Damen und Herren, wir landen in Kürze auf dem Flughafen Ben-Gurion. Bitte bleiben Sie jetzt angeschnallt. Willkommen in Israel.
Ich bin schon oft hier gewesen, auf der Suche nach neuen Stories für CNN, BBC und viele andere. Ich bin bestimmt nicht religiös, aber ein Teil von mir hat das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Vom Flughafen nach Jerusalem sind es nur 30 Minuten, aber in der Altstadt anzukommen ist wie eine Zeitreise. Jerusalem ist 3000 Jahre alt und Juden, Christen und Moslems heilig. Es ist die Stadt Davids, wo Salomo den Tempel baute, wo Gott sagte, dass er dort für immer wohnen und über sein auserwähltes Volk wachen würde. Wenn man irgendwo nach Wundern suchen will, dann hier. Ich bleibe im American Colony Hotel, das mache ich immer. Es ist ein Lieblingshotel von Journalisten und Autoren, die in Israel arbeiten. Vielleicht, weil Hemingway dieses Flair wohl gemocht hätte. An keinem anderen Ort spüre ich das Palästina der Jahrhundertwende so deutlich wie hier.
Hi Michael.
Hi Rami.
Wie geht's dir?
Okay.
Sei willkommen.
Danke.
Es ist alles da, worum du mich gebeten hast. Alles auf deiner Liste ist organisiert. Hier ist dein Zeitplan.
Perfekt. Zimmer 6 im American Colony Hotel. Ein wunderschöner Ort. Aber ich werde ihn kaum genießen können. Ich habe nur 12 Tage, um die Wahrheit herauszufinden und diese Story zu erzählen, was auch immer dabei herauskommen wird. Die Zeit ist knapp. Und morgen geht's los. Am Anfang meiner Erforschung vermuteter Wunder treffe ich zwei israelische Kriegsveteranen. Einer davon ist Avigdor Kahalani, hochdekorierter Held der israelischen Kriegsgeschichte und fast schon eine Legende. Er soll eine erstaunliche Überlebensgeschichte für mich haben. Aber zuerst fahre ich in die Golanhöhen. Dieses sanfte Hügelland bildet mit seinen schönen Tälern die nördliche Grenze Israels zu Syrien. Ich treffe dort David Yaniv, Panzerkommandeur im Yom Kippur-Krieg von 1973. Hier oben müssen Ihnen eine Menge Erinnerungen kommen.
Ah, hier gibt es so viele Erinnerungen nach so vielen Jahren. Einfach hier nochmal herumzugehen, wo ich so lange war. Das Gebiet da drüben, wenn Sie da hinsehen, gerade vor uns. Wir versuchten damals, uns zu Fuß einen Weg zu dem Dorf zu bahnen.
Während des Yom Kippur-Krieges war David Yaniv ein junger Panzerkommandeur. Wir treffen uns auf einem alten, windigen Hügel direkt über dem Schlachtfeld, mit dem David unfassbare Erinnerungen verbindet. Also was machst du in einer solchen Situation?
Du gehst ganz schnell auf die Knie. Du holst ein Messer raus und suchst Minen.
Das war eine lebensgefährliche Situation. Vorwärts gehen war gefährlich. Was war mit Rückzug?
Egal in welche Richtung, nach rechts oder links, vor oder zurück, das war ein Minenfeld. Wir taten unser Bestes. Wir gruben, fanden einige und entschärften sie. Das ging nur sehr langsam. Aber genau in diesen Minuten kam ein sehr starker Windstoß. Wir konnten uns das überhaupt nicht erklären. Er war so stark, dass wir wirklich Angst hatten, mit ihm davongeweht zu werden. Minen, die 25 bis 30 Zentimeter tief im Boden vergraben waren, wurden dadurch freigelegt. Und wir mussten nicht mehr graben. Wir gingen einfach zwischen ihnen hindurch.
Ich schätze, so etwas hattet ihr vorher noch nie gesehen.
Niemals hatten wir so etwas gesehen. Tatsache ist, als wir zurückkamen, verstand das niemand. Und natürlich dachten wir nicht an ein göttliches Wunder oder so etwas. Wir hielten es einfach für einen Glücksfall. Da war halt ein seltsamer Wind. Das war's.
Wann haben Sie das erste Mal gedacht, das könnte Gott getan haben?
Als wir zurückkamen, uns anfassten und dachten, tatsächlich, wir sind am Leben.
Was ist ein Wunder?
Ein Wunder ist ein übernatürliches Ereignis. Man kann es nicht erklären, aber es passiert. Einen Wind wie diesen gab es weder davor noch danach. Aber in dieser einen Minute wurden die Minen freigelegt. Danach war es windstill. Es war wie die Ruhe nach dem Sturm.
Was ist der Denkanstoß, den ich mitnehmen muss, um es richtig zu verstehen?
Glauben Sie einfach, dass es passieren könnte.
Was können wir da mitnehmen? Wäre jetzt eine Frage davon. Von dem erneuten Eingreifen von Gott für sein Volk in unsere nächste Woche rein, in unseren Alltag rein, in unsere Realität von Mitteleuropa im 2025. Glauben Sie einfach, dass es passieren könnte? Das finde ich schon noch eine interessante Aussage. Glauben Sie einfach, dass es passieren könnte? Ein Wunder. Also auch wir leben, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, jenseits von Eden. Wir sind nicht mehr in der Zeit, wo 1. Mose 1,31 beschreibt, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles ja, aber nicht nur gut, sondern sehr gut. Heute leben wir in einer gefallenen Welt, wo der Fürst dieser Welt, das heisst der Durcheinanderbringer, am Werk ist. Übrigens, wo der Paulus schreibt, warum das Jesus ist gekommen, heisst, um die Werke des Teufels zu zerstören. Es geht genau darum, das, was er durcheinander bringt, wieder in die richtige Ordnung, in den Shalom hineinzubringen. Durch Jahrhunderte, durch Jahrtausende ist der Feind dran. Der Keith Green hat mal gesagt, kämpf nicht gegen den Teufel. Du wirst immer den Kürzer ziehen, weil er hat ein paar tausend Jahre Vorsprung. Manchmal erahnen wir oder spüren wir etwas im übertragenen Sinn, von einem Minenfeld, von dem Feindesland, wo wir drin leben, in unserem Leben. Und ich glaube, auch da könnten wir austauschen. Wo wir nicht sicher sind, was für eine Entscheidung sollen wir jetzt treffen, welchen Weg sollen wir jetzt wählen, weil jede Entscheidung für etwas ist eben auch ein Nein gegen etwas anderes. Und wie sonst gesagt, in dieser Zeit, die so optional ist, gerade für die junge Generation, das ist unglaublich. Die früher hätten vielleicht gedacht, hey, ich hätte doch ein bisschen mehr Wahl haben. Heute sagen wir, ach, es ist viel zu viel. Es ist etwas menschlich, oder? Aber jede Generation hat ihre Challenges. Und merkt, wir sind jenseits von Eden. Der Psalm 23, durch das dunkle Tal. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Vergessen wir nicht, auch wenn Situationen noch so aussichtslos mag erscheinen, auch wenn der Flaschenhals noch so lang ist und wir denken, oder das Tunnel, wenn kommt endlich das Licht. Am Ende des Tunnels gibt es noch so Böse, die sagen, das Licht am Ende des Tunnels ist die Loki, die dir entgegenkommt. Aber das ist jetzt ganz böse. Er hat es mit einem Lächeln auf den Stock gesagt. Genau. Es ist ein Gott, der uns Menschen nicht uns selber überlässt. Der Gott von der Bibel steht über allem. Glaubst du das? Was würdest du... Danke, Rita. Jetzt habe ich nicht einmal etwas erwartet. Super. Was würdest du morgen jemandem erzählen, der dich fragt, Warum glaubst du an Gott? Was hat das mit dem Gott auf sich? Und dann will er wahrscheinlich nicht, dass du im Levitikus 3 bis 5 zitierst. Sondern er will wissen, warum dass du, was in dieser Beziehung, können wir sie Wort fassen, haben wir es parat? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm, beschreibt der Matthäus, wo sich der See wieder beruhigt hat. Und sie staunen über den Jesus. Es ist erst das 8. Kapitel vom Evangelium. Und auch wenn jedes Wunder, das die Bibel davon berichtet, einzigartig ist und es keine Rezept gibt, um ein Wunder zu erzwingen, vielleicht ist es ein bisschen zu eisdünn, wenn ich mich darauf herauswage, aber ich werde es gleich tun, gibt es vielleicht gewisse Voraussetzungen, die sich gleichen, wenn jeweils ein Wunder ist passiert. Ich weiß es nicht, denkt daran weiter. Die Soldaten in dieser Geschichte, die wir mitbekommen haben, die haben einen klaren Auftrag. Sie sind im Dienst. Es geht darum, ihr Land zu verteidigen und sie geben alles. Sie versuchen einmal mehr, einen physischen Angriff vom Feind zu widerstehen, ihn abzuwehren. Und letztlich ist es ein Angriff, der sich wiederholt, 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 seit das Volk das erste Mal ist angegriffen worden von den Amalekiter. Und wenn wir, das ist jetzt ein bisschen viel zusammengepackt, Römer 9 bis 11 nehmen und uns da drin reinnehmen in das Volk und auch dürfen aufgepfropft sein und der Gott auch zu unserem Gott ist geworden, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es eben auch bei uns manchmal staubaust und wenn er nicht Freude hat daran. Es gibt sogar Islamisten, wir haben es auch schon gesagt, die sagen, am Samstag die Juden und am Sonntag die Christen. Die das Kalifat wollen. Die nichts verstehen und wo alle westlichen Gutmenschen, Politiker denken, warum könnte man nicht endlich mal um den Tisch sitzen und einfach so miteinander reden und eine Lösung finden. Letzte Woche hat Anita Bünter, im SRF-Korrespondentin, ich finde, sie hat es noch fair gemacht. Sie hätte müssen ihren Produzenten treu sein und ihr Herz habe ich gleich gespürt. Sie hat gesagt, ja, die Israelis sagen halt, Zitat, wir leben in der Realität vom Nahen Osten. Und ihr lebt in Europa und habt keine Ahnung, was da passiert. Zitat Ende. Also sie hat nicht gesagt, so ist es, sondern sie hat es aber immerhin erwähnt. Ich stelle mir vor, dass sich die Soldaten daran erinnert haben in diesem Moment. Vielleicht haben sie ihr Leben gerade so gesehen, als ich vorbeigehe, wie man manchmal hört, wenn es kurz 11:55 ist. Aber vielleicht haben sie sich auch daran erinnert, an den Gott, der die Geschichte mit seinem Volk geschrieben hat. Und vielleicht haben wir uns in schwierigen Situationen auch schon erinnert an die Sachen, die wir erleben durften. Wenn das zu dünn ist und was, dann denken wir zurück bis an das, was in der Bibel steht, an die Geschichten. Haben wir es nicht nur in unserem Kopf, sondern haben wir es in unserem Herz? Vertrauen wir dem Gott, der der Gleiche ist, gestern, heute und morgen, dass er gleich wirken kann? Jemand hat mal gesagt, wenn jemand sich sorgt, dann sieht das nichts anderes, als dass man Gott misstraut. Und Jesus ist dann noch gnädig und sagt, jeden Tag sorgt für sich. Also wir dürfen jeden Tag wieder ein bisschen misstrauen und hoffentlich zurückfinden. Sie haben ihren Teil dazu beigetragen, dass sie errettet werden. Nicht irgendein Schicksal beschworen, die Handychance gelegt. Sie haben nicht aufgegeben, auch dort nicht, wo die Lage aussichtslos erschien. Weil dort zeigt sich ja nicht der Glaube. Nicht dann, wenn es gut geht. Sie haben diszipliniert zusammengehalten, in grosser Not das angewendet, was sie gelernt haben in Zeiten, wo es noch nicht um die Wurst ging. Sie haben geglaubt, dass ein Sieg möglich ist. Und das sollten wir schon sagen, Klammer, es gibt auch Situationen, wo die Israeliten haben wollen, das Glück erzwingen oder das Wunder. Aber ohne Gott. Beispiel 4. Mose 14, wo Gott ihnen gesagt hat, ja, nachdem das Kundschaften sie zurück waren und nur Josua und Kaleb haben gesagt, es geht, wir haben Gott mit uns. Und die anderen 10 haben x Gründe, warum es nicht geht. Und das Volk gemurrt hat und gesagt, es geht nicht. Hat es die Ehrenrunde gegeben von 40 Jahren, oder? Und was haben sie denn wollen? Sie sind noch in Krieg. Und haben das Gefühl, nein, jetzt probieren wir es gleich. Weil die 2 haben es ja gesagt. Und dort gibt es eine furchtbare Niederlage. Andere Stelle, 1. Samuel 4, wo sie gedacht haben, wenn sie nur eine Bundeslade dabei haben, dann werden sie der Sieg, man könnte sagen, okkult, müssen wir sagen, oder? Quasi das Heil liegt in der Lade und nicht in dem, was sie repräsentiert. Und so weiter und so fort, haben wir vielleicht auch schon gedacht, dass in Wirklichkeit gesagt, wie habe ich nur so blöd können sein, das Gefühl habe, ich könnte es aus eigener Kraft. Vielleicht liegt es daran, weil ich mir zu wenig vor Augen geführt habe, wer er ist und wer ich bin. So viel zur Ermutigung. Überall, wo wir auf Gottes Seite stehen, stehen wir auf der Seite des Siegers. Und je nach Generation gibt es manchmal so ein bisschen Narrative, die sich verändern. Und manchmal habe ich das Gefühl, so heute ist es extrem wichtig, dass Gott auf unserer Seite ist. Wenn wir aber die ganze Geschichte anschauen, geht es eigentlich darum, dass wir auf der Seite von Gott sind. Und dann ist es auch immer noch so, dass er uns suchen kann, wenn wir uns verirren und so weiter. Oder? Aber es geht nicht darum, dass Gott auf unserer Seite ist, sondern es geht darum, dass wir auf der Seite sind von Gott, weil er ist der Sieger. Dort, wo wir in seine Dienst stellen, wo wir es brauchen, werden wir Anteil haben an seinem Sieg. X Verheißungen und Zusprüche. Und überall, wo wir nicht aufgeben, sondern dranbleiben, überall, wo wir wieder aufstehen, überwinden, ausgerüstet von ihm, mit der Waffenrüstung, Epheser 6 und, werden wir zwar auch mal verwundet, trifft es uns auch, gehen wir auch um, aber wir können wieder aufstehen. Und vielleicht stehen wir sogar stärker auf, ob schon die Wunde tiefer ist. Auch das ist ein Paradox, ein Wunder. Gerade in unseren herausfordernden Momenten, wo man es gefühlsmässig, wo du im Moment das Gefühl hast, das ist mein Minenfeld, wie soll das nochmal gehen? Gerade da, wo die sehnst nach so einem Luftstoss, der da kommt, die Mine freilegen. Gerade da ist Gott mit dir dran. Glaubst du das? Vergessen wir nicht, wir sind durch Karfreitag, Ostern und Pfingsten seine Kinder geworden. Wenn wir es annehmen. Wir sind nicht Kind von einer Pandemie, Gott sei Dank ist sie schon ein bisschen zurück. Möge die nächste weit entfernt bleiben. Wir sind nicht Kinder des Schicksals. Wir sind nicht Waisen in einem feindlichen Universum, was es da alles gibt, was manchmal Leute erzählen, was wir Menschen sind. Wir sind auch mehr als ein Zellklumpen. Letztlich sind wir da, weil Gott uns hat wollen. Und wir können zwar in dieser Zeit zwischen Geburt und unserem letzten Atemzug etwas dazu beitragen und da richtig in die Spur, die uns Gott leitet, oder? Und wenn wir es machen, wie der Psalmist, kommt es gut, wenn wir nämlich in seinen Spuren laufen, wenn wir Nachfolger werden als Christen, weil seine Spuren triefen vor Segen. Was sind wir? Also was fühlst du dich? Was heisst das für dich, wenn du sagst, ich bin sein Kind heute? Habe ich das einfach schon in der Sonntagsschule haben wir auch gesagt, ja, und auf jede Antwort ist Jesus die richtige, auf jede Frage ist Jesus die richtige Antwort. Oder bin ich ein bisschen tiefer gekommen und sage, es ist zwar immer noch Jesus die richtige Antwort, aber ich weiss jetzt mehr, was es bedeutet. Könnte ich es teilen mit jemandem? Habe ich überhaupt das Herz, um es teilen mit jemandem? Mit denen, die ihn noch nicht kennen? Eins ist sicher, Gott bleibt treu. Und er ist sogar dort treu, wo wir untreu sind. Und das ist schon auch unglaublich, oder? Als Ermutigung noch so vier Berichte, vier Wunder im Umfeld vom 7. Oktober 23. Der Shlomo Ron ist 85. Er lebt im Nahal Oz, in einem von diesen Kibbutz, der überfallen wird. Und einfach nochmal, dass wir es nochmal haben, weil das ist ja schon lange nicht mehr in den Medien. Es ist der grösste Überfall, der grösste terroristische Anschlag auf Menschen, nur weil sie Juden sind, seit dem Holocaust. Seit der Shoah, dass wir das nicht vergessen. 12'000 direkt umgebracht worden, unter Umständen, die man sich nicht vorstellen kann. Was habe ich gesagt? 1200, ja, Entschuldigung, danke. Sie haben Babys in Bachhöfen da und angelassen, sie haben Leute enthalten, sie haben alte Leute als Geiseln genommen. Unglaublich, sie waren unter Drogen gewesen und wir wissen ja länger ja mehr. Die Untersuchung wird jetzt erst anfangen. Jetzt, was machen wir, wenn wir in diesem Kibbutz leben? Wir können es ganz anders machen. Wir hören Sirenen in Klosters. Entschuldigung für die, die in Prättigau leben. Und wir sind jetzt in Davos und denken, was ist das? Der Bund hat nichts gesagt, dass es am Mittwoch wieder mal eine Übung geben sollte oder so. Das klingt komisch, oder? Und das kommt näher und näher und näher. Wir hören Schüsse, wir wissen, jetzt ist etwas definitiv nicht mehr gut. Und wir hören, wie sie auf unsere Straße kommen, wie sie im Nebenhaus sind. Und was macht er? 85 ist er. Und er überlegt sich. Ich schicke meine ganze Familie, die mit mir im Haus ist, runter, sitze alleine ins Wohnzimmer und spiele der alleinige alte Mann, in der Hoffnung, dass meine Familie verschont wird. Und seine Rechnung geht auf. Sie erschießen ihn, die Wohnung ist verwüstet, aber sie gehen, warum auch immer, nicht in den Keller, in Schutzräume, wie an anderen Orten. Er geht sich her, seine Angehörigen überleben. Der Guy Madar, der hier noch im Spital ist, er ist Berufsoffizier, feiert mit seiner Familie in Kiryat Gat, etwa 30 Minuten vom Kibbutz Reim entfernt, Simchat Torah. Also gerade nach dem Sukkot, nach dem Laubhüttenfest, kommt noch Simchat Torah, die Freude über die Torah. Das ist gerade jetzt auch. Vielleicht hätte ich mit Tanja gesehen, dass es noch so Verschläge hat mit Platten. Die Laubhütten wären hier etwas dünn, 1500 Meter, darum haben sie so Platten gemacht. Aber es ist offen, es zieht. Jetzt freuen sie sich noch über die Torah, also ohne Viertag. Als er von dem Terroranschlag hörte, nahm er seine Pistole und stieg in sein Auto. Bei Reim sah er einen schwer verwundeten Soldaten und nahm ihn in sein Auto. Gleichzeitig schoss ein Hamas-Terrorist auf ihn, aber Guy schaffte es, das Auto aus der Schusslinie zu fahren. Er schoss den Terroristen. Er nahm ihm dessen Waffe ab und tötete 5 weitere Terroristen. Den Soldaten brachte er in ein Feldlazarett. Danach schloss sich Guy einem Polizisten an und fuhr erneut nach Süden. Wieder wurden sie von Terroristen angegriffen. Das muss man wissen. Sie haben Blätter gefunden vom Yahya Sinwar, vom Chef vom Angriff, handgeschrieben, dokumentiert. Wer es will, der findet es auf dem Netz. Also es war nicht eine Überraschung, es ist nicht irgendetwas gegen eine Besatzung oder was, sondern seit 2005 ist der Gazastreifen frei. Und wenn wir die Millionen, die Milliarden zusammenzählen an Gelder, auch von der Schweiz, die dort gelandet sind, sie haben in den 18 Jahren nicht etwas aufgebaut für die Bevölkerung, sondern sie haben, wir wissen alles, damit gemacht. Und es war geplant. Und die eine Einheit musste entführen, die andere Einheit sollte töten und. Also furchtbar. Drum, oder ich lese jetzt einfach so, er schoss 5 weitere Terroristen, ist krass, aber entweder erschießt er oder wird selber erschossen. Wieder wurden sie von Terroristen angegriffen, sie erlitten Beinverletzungen und das Auto kam von der Straße ab. Vielleicht seht ihr noch die Autos nach dem Noah-Festival auf der einen Straße, wo einfach alle sind in den Graben gefahren und drinnen hat es einfach Leichen und viel Blut. Weil das Ziel war, die Straße besetzt zu halten und möglichst viel umzumähen. Guy blieb in einem Graben liegen und legte eine Aderpresse an seinem Bein an. Er erschoss noch mehrere Terroristen, blieb im Grab inmitten dutzender toter Terroristen liegen. Mehrere Stunden später kamen Soldaten. Das muss man sich überlegen. Die einen sagen, Israel hat die beste Armee. Sie wollen ja das gar nicht. Es ist eine Milizarmee. Alle Reservisten möchten gerne daheim sein bei ihren Familien. Und sie haben 2 Tage gebraucht, bis sie letztlich die Gegend dort gesichert haben. Also sie sind völlig wieder auf dem falschen Fuß verwutscht worden. Viele Leute fragen sich, wie hätte das passieren können. Es ist passiert. Er liegt dort zwischen all diesen Terroristen. Jetzt kommen die Soldaten und schauen, ob die wirklich tot sind. Sie wollten ihn erschießen. Und dann schaut ihm die Tzitzi, die Fäden, die Gebetsriemen vom Gebetsschal schauen aus. Und der Soldat sieht das und sagt, Achtung, das ist einer von uns. Also, könnte man sagen, das Wunder hier. Trotz dem Krieg legt er seine Gebetsschale an, geht raus, geht im Namen des Herrn und das rettet ihm schließlich das Leben. Er überlebt hier. Denn sie haben keine Unterschiede gemacht zwischen Muslims, Christen oder Juden. Wer in Israel war, wenn sie gefunden haben, haben sie umgebracht. Sie haben auch Beduinen verschleppt. Das muss man wissen. Und er ist ein beduinischer Busfahrer, ein Muslim, der Yusuf Ziadana. Er hat in Rahat gewohnt, immer noch dort. Er hat vorher ein Taxiunternehmen gehabt und fährt Leute an das Noah-Festival. Weil die wollen ja feiern. 14 Plätze hat er. Und dann bekommt er das Telefon, wo das ist losgegangen und er sagt ihm, komm uns holen, wir werden angegriffen. Und er hört schon und liest schon, was da ist, setzt sein Leben aufs Spiel, fährt rein und holt 30 raus. Und schafft es. Es hat schon kaum ein Auto rausgeschafft. Wie auch immer. Und noch das Letzte, das sind 4 Cousins vom einen Jugendlichen, der in einem Kibbutz gearbeitet hat, in der Cafeteria. Hat abgemacht mit einem jüdischen Mädchen, die treffen sich dort im Versteck. Und ihr Handy nützt er, er ruft seinen Vater an, sein Vater schickt 4 Cousins und sagt, und ihr geht, kostet es, was es wolle, und ihr holt mir meinen Hisham dort raus. Und sie holen nicht nur den Hisham raus, sondern das jüdische Mädchen und noch 28 andere. Es hat alles gegeben. Und einfach so, es klingt so mega krass, oder? Kommen wir ein bisschen näher. Ungarn. Helsermeer, Schweiz, Österreich, Ungarn. Wir gehören zusammen als ein Gebiet. Wir haben gehört von einer Kollegin von uns, die lange in Ungarn war, in einem Roma-Dorf. Also nicht mehr Yom Kippur, nicht mehr Anschlag. Wegen einem Wunder. Dort war eine Frau, die musste zum Doktor. Das ist ein Dorf mit 2500 Einwohnern. Es hat 2 Toiletten und 2 Brunnen. Es hat kein Haus, fließendes Wasser. Die ungarische Regierung hat kein Geld, keine Möglichkeit oder kein Interesse daran. Auf jeden Fall, die Helsermeer wird eingeladen, dorthin, nicht um Gott Toiletten zu bauen und frisches Wasser zu bringen, sondern um den Glauben weiterzugeben. Es hat Romas gegeben, die sich bekehrt haben, wo der Helsermeer in die Ausbildung sind gegangen. Die kennen die Kultur, die gehen. Also, die Helsermeer ist dort schon länger dran. Und dann hat es eine Frau, die ein Problem hat am Fuß. Die läutet am Doktor an, also am Orthopädist, und sagt, jawohl, sie bekommen einen Termin, wenn in 3 Jahren. Ja. Ungarn, das ist nicht so weit weg von uns, oder? Das ist in Europa. Nach 3 Jahren geht sie mit dem Fuß, den sie immer noch hinbt, her und sagt, ja, das wäre nötig gewesen, dass sie gerade zum Doktor wäre und gerade hat eine OP gehabt, ist sie halt spät. Ein Wunder dort. Was heisst das für uns? Spannend ist, dass sie den Glauben gefunden hat, dass sie heute Teil ist von diesen Leuten, wo Gott das Größte ist, trotzdem, was passiert ist. Sie haben andere Wunder erlebt, aber die Frage, wir denken manchmal so, Entschuldigung, ich denke manchmal, es wäre so cool, noch ein bisschen mehr Wunder zu sehen. Eben so sättige, so echte, mit den Minen, oder? Haben wir uns schon überlegt, dass es ein Wunder ist, wenn wir heute heimgehen und den Wasserhahn anlassen, dass dort trinkbares Wasser rauskommt? Dass warmes Wasser rauskommt? Und dass, wenn wir es fertig gebraucht haben, wenn wir vielleicht sogar eine Dusche genommen oder 2 Duschen oder ein Bad, dass morgen das Wasser wieder warm ist? Wie viel Konfitüre oder Honig steht bei dir im Schrank? Hast du die Möglichkeit, zwischen Reis, Herdöpfel und Brot auszulesen? Für uns ist das selbstverständlich. Wenn wir den Blick auf die Welt haben, dann ist es ein Wunder, wir gehören zu einer privilegierten, kleinen Minderheit. Also manchmal hat für mich auch wieder zu tun gehabt, ein Wunder damit, dass man es einfach wieder sieht. Ich will mir vor Augen führen, was wir alles haben. Und das sind jetzt nur körperliche, physische Annehmlichkeiten, oder? Was Gott uns hat da. Vergessen wir das nicht, nehmen wir es mit. Glauben wir da, dass er mit in unseren Minenfeldern ist. Und als Abschluss, wo der Engel die Botschaft von Jesus und Johannes auf Patmos weitergibt, für uns gesammelt im Buch der Offenbarung heute, dort heisst es ja gäng wieder, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet, x-mal wer überwindet. Und das ist manchmal anstrengend. Aber die haben überwunden bis heute. Ich sage es noch nicht, sonst sitzen wir da, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr überwinden. Und dann heisst es aber auch, dass Jesus sagt, ich komme bald. Und im allerletzten Buch, Kapitel, Entschuldigung, von der Bibel heisst es nachher, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und dort, wo wir nicht mögen, ohne in eine Weltferne zu kommen, oder eben nicht nur dort, wo wir nicht mögen, sondern eigentlich immer, sollte doch das auch unser Gebet sein, dass wir den Jesus einladen, wieder zu kommen. Nicht, weil es dann alles besser ist, sondern weil wir es zuinnerst auf den Kopf bis Fuß danach sehnen. Der Joshua Aaron hat das Lied daraus gemacht. Und das nehmen wir einfach noch mit. Ist am See Genezareth natürlich und darum noch ein bisschen besonderer.